HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.
Bei Pegida-Demonstrationen wurden schon früh auch große Kreuze in Schwarz-Rot-Gold mitgetragen. Bei der AfD gibt es eine eigene Gruppe der Christen in der AfD. Politiker und Publizisten wettern im Namen des christlichen Abendlandes gegen alles Fremde, warnen vor Überfremdung und schwärmen von einer angeblich christlichen und nationaldeutschen Gesellschaft. Die Juristin und Publizistin Liane Bednarz beobachtet seit langem, wie die neue Rechte in die gesellschaftliche Mitte vorstößt und dabei auch Bündnispartner in konservativ-christlichen Kreisen findet. Was hinter dieser Idee der Wiederbelebung eines christlichen Abendlandes steckt, warum diese Thesen auch in bürgerlich-christlichen Kreisen verfangen und was die Gesellschaft und die Kirchen tun können zur Verteidigung einer offenen und freien Gesellschaft, darüber sprechen die hr2-Kirchenredakteure Lothar Bauerochse und Klaus Hofmeister mit der Autorin Liane Bednarz.
Frau Bednarz, bei Pegida-Demonstrationen, da gehen die Teilnehmer ja auf die Straße und wenden sich gegen die Islamisierung des Abendlandes. Da werden Kreuze in Deutschlandfarben mitgeführt und im Winter werden auch mal Weihnachtslieder gesungen. Die Redner auf der Bühne sprechen von der Rettung des christlichen Abendlandes. Wie christlich ist eigentlich diese neue Rechte?
Die neue Rechte ist natürlich, wenn man sich anschaut, was das Christentum originär bedeutet, was Begriffe wie Empathie, Nächstenliebe und Barmherzigkeit bedeuten, nicht christlich, aber es instrumentalisiert oder diese Bewegung instrumentalisiert das Christentum, um damit eine Stimmung zu schaffen, in der sie vornehmlich gegen den Islam agitieren können. Mhm.
Es ist ja so, dass die Kirche zum Beispiel bei den Demos der AfD auf dem Erfurter Domberg ja doch klare Kante gezeigt hat. Der Bischof Neymeyer hat da die Dombeleuchtung einfach abgeschaltet, um ihnen nicht sozusagen eine gute Kulisse zu bieten. Also wenn Sie das christlich in Anspruch nehmen, dann nehmen Sie es doch auch dezidiert gegen die kirchliche Obrigkeit in Anspruch.
Ja, und Matthias Karmann von der Welt hat das, wie ich finde, eigentlich am besten auf den Punkt gebracht, innerhalb der Szene, die sich damit beschäftigt. Er sagte, dass diese Leute einen extremen Konservatismus pflegen und erwarten, dass die Kirche diesen umsetzt. Und in dem Moment, wo die Kirche das nicht tut, wird die Bewegung, jedenfalls was die katholische Kirche angeht, auch durchaus antiklerikal. Da wird dann gegen Bischöfe agitiert, da wird auch übrigens gegen den Papst Stimmung gemacht, weil dieser große Empathie in der Flüchtlingsfrage zeigt.
Sie haben gesagt, Frau Bednarz, das Christliche wird genutzt und man erwartet einen extrem konservativen Zugang. Müssen wir vielleicht doch nochmal klären, was schwingt damit, wenn diese Bewegung von dem christlichen Abendland spricht?
Die Bewegung spricht vom christlichen Abendland, um damit so ein bisschen den Gedanken der Festung Europa zu zementieren, die als Bollwerk verstanden wird gegen die islamische Welt. Und das beschränkt sich jetzt nicht nur auf Leute, die sich dezidiert christlich geben, sondern das ist sozusagen eines der Grundnarrative auch innerhalb der rechten Szene, auch in der AfD. Alexander Gauland beispielsweise hat neulich gesagt, man habe die Türken vor Wien schließlich nicht umsonst geschlagen. Und natürlich kann man sozusagen dann das Christentum in Stellung bringen gegen die andere Religion, in Anführungsstrichen den Islam.
Ist der Islam so der Hauptgegner oder gilt das auch sozusagen gegen überhaupt gegen Fremde? Also wie stark national ist auch dieses Christliche geprägt?
Dieses Christliche ist sehr national geprägt. Das sieht man beispielsweise in Äußerungen von Beatrix von Storch. Beatrix von Storch hat in der Sendung von Anne Will gesagt und später auch noch mal in einem Video, das sie dann eigens gedreht hat, Flüchtlinge müssen nicht integriert werden. Das hat sie wortwörtlich so gesagt, mit dem Argument, diese Menschen müssen ja ohnehin irgendwann wieder zurückgehen. Das heißt, es wird eine ganz klare Trennung gezogen zwischen uns und denen. Und das spiegelt sich auch innerhalb der rechten Szene wieder im Topos von der Verteidigung des eigenen. Und Sie sehen, wenn Sie diese rechtskatholischen Kreise beispielsweise sehen, wie sich das zunehmend ineinander vermengt.
Es ist ja so, dass das christliche Abendland ja auch im Grunde keine nationale Größe ist. Also das kann man ja gar nicht dafür in Anspruch nehmen. Dieser Widerspruch wird gar nicht thematisiert. Da geht es im Grunde um eine Idee, um ein Einheitskonzept, oder?
Genau. Und Thomas Seiterich hat neulich auf katholisch.de diese Entwicklung sehr treffend damit beschrieben, indem er sagte, es werden christliche Begriffe gekapert, um sie für rechte Zwecke einzusetzen. Und so werde aus der antirassistischen und internationalen Religion des Christentums im Grunde eine Art, so nennt er das, weiße Stammesreligion gegen den Islam geschaffen. Und sie finden eben erstaunlich klare nationale bis nationalistische Äußerungen, zum Beispiel vom Freiburger Emeritus Hubert Windisch, ein Pastoraltheologe, der auf Cutnet schrieb, die Flüchtlingskrise sei in Wahrheit die humanitär kaschierte Selbstzerstörung Deutschlands.
Damit sprechen Sie schon Menschen an, die sozusagen in den christlichen Kirchen sympathisieren mit dieser Bewegung. Wie groß ist dieses Feld und was gibt es da für Vernetzung?
Es ist quantitativ wirklich schwierig zu beziffern. Es sind Leute, die sehr aktiv partizipieren am Kirchen- und Gemeindeleben, also durchaus aktive Kirchgänger. Wie groß es zahlenmäßig ist, kann man schwer sagen. Sie sind allerdings sehr laut und sie haben einige prominente Gesichter, die dieses Gedankengut in der Gesellschaft hochhalten und auch publizistisch immer wieder nachlegen. Allen voran Matthias Matosek, Alexander Kissler, der Kulturchef vom Cicero und dann auch Namen wie Klaus und Birgit Kelle.
Und die bringen sozusagen dieses rechte Gedankengut tatsächlich sozusagen mit christlichen, mit kirchlichem Impetus vor.
Genau, also das sind Leute, die sich eben dezidiert als katholische Publizisten verstehen, die auch betont als katholische Autoren auftreten und als solche dann eben diese Feindbilder und Ideen verbreiten, mehr oder weniger stark. Nicht jeder pflegt jedes Feindbild, aber insgesamt ist eben dieser sozusagen sind diese Vorbehalte auch gegen Asylbewerber und das Fremde als solche da schon sehr stark zu sehen.
Bei welchen Themen ist es denn so, dass es so Schnittmengen gibt zwischen denen, die aus einem christlichen Hintergrund kommen und denen, bei denen eher so nationale Themen oder so ein Rechtspopulismus eine Rolle spielen? Gibt es da Themen mit Überschneidungen, also dass die aus einem Hintergrund kommen, wo sich das jetzt wie aufs Feinste zusammenfügt?
Ja, es gibt im Grunde drei Themenbereiche, wo die neue Rechte oder die neurechten Bewegung und nach rechts driftende Christen zusammenfinden. Der erste Komplex ist der sogenannte Genderwahn, wie das dort genannt wird. Da wird also behauptet, es gebe eine Homo-Lobby, die die Gesellschaft umerziehen wolle. Und das geht im Duktus weit über das hinaus, was man legitime Kritik am Gender-Mainstreaming nennen könnte, die ich übrigens auch teile, aber ich würde niemals so weit gehen und behaupten, die Gesellschaft werde umerzogen. Und bei der neuen Rechten ist dieses Feindbild auch sehr präsent. Da läuft das dann eher unter dem Stichwort, dass die Gesellschaft dekadent geworden sei. Das ist das eine. Inzwischen ist eben dieses Flüchtlingsthema hinzugekommen. Dafür sind die rechten Christen so anfällig, weil sie im Grunde ein Problem mit dem Islam haben. Auch da wiederum nicht alle von ihnen, aber doch sehr viele. Dieses Stichwort Islamisierung gab es schon lange vor Pegida auch in äußerst konservativen Kreisen, beispielsweise bei der sogenannten Aktion Linkstrend stoppen der CDU. Und Sie sehen, dass jetzt auch da immer sehr betont wird in dieser christlichen Szene, dass angeblich die Christenverfolgung in Deutschland weitergeht. Es gab diese extrem umstrittene Studie von Open Doors zu der angeblichen Christenverfolgung in Flüchtlingsheimen, was dann die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung aufgegriffen hat und sehr kritisch auch beäugte. Also das ist sozusagen der zweite Themenkomplex. Und die Agitation gegen die sogenannten GEZ-Medien, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ist der neuen Rechten schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Klar, weil er natürlich ein Korrektiv ist und diese Ideen nicht adaptiert, sondern im Gegenteil eigentlich eher bekämpft. Und dieses AfD-affine Milieu, zu dem eben auch viele der rechten Christen gehören, ist natürlich auch dauererbost über die öffentlich-rechtlichen Medien, weil kritisch berichtet wird über die Partei. Und es herrscht so ein bisschen in dieser christlichen Szene die Vorstellung vor, dass die öffentlich-rechtlichen Medien eben kirchenfeindlich sind und ein Problem mit Christen haben und eben nicht das Gedankengut transportieren, was man selber vertritt.
Sie haben unter den sozusagen prominenten Autoren eher katholische Autoren genannt. Ist das ein katholisches Phänomen oder gibt es das auf evangelischer Seite entsprechend?
Es gibt es auf evangelischer Seite auch, da vor allem im evangelikalen Milieu rund um die Zeitschrift Idea Spectrum. Allerdings ist der große Unterschied zum katholischen Milieu, dass das evangelikale Milieu insgesamt weniger homogen ist. Also es gibt da auch viele Gruppierungen, die sich für die Flüchtlinge einsetzen und dieses Gedankengut sogar ablehnen, also dieses rechte Gedankengut. Und zum Zweiten hat die evangelikale Szene einfach nicht diese prominenten Namen, die das so sehr in die Talkshows auch hineintragen können.
Es gibt ja innerhalb der AfD die Gruppe Christen in der AfD. Was verbirgt sich dahinter?
Die Christen in der AfD sind hervorgegangen aus dem Pforzheimer Kreis. Das war eine Gruppierung von AfD-affinen Christen aus Baden-Württemberg, auf deren Homepage übrigens bis heute steht, dass Christen aller Konfessionen bei Pegida mitmachen müssen. Und die gründeten dann die Christen in der AfD. Die Bundeskoordinatorin Frau Annette Schuldner wollte beim Hannoveraner Pegida-Ableger auftreten. Sie ist dann kurzfristig wieder abgesprungen und sagte, sie sei krank. Aber man sieht, wie weit das schon geht. Und wenn Sie sich die Internetauftritte, insbesondere auf Twitter und auch auf Facebook der Christen in der AfD ansehen, dann geht es da wenig um Theologie oder auch um Empathie, sondern da werden eben auch die typischen rechtspopulistischen Feindbilder gepflegt, sprich Genderwahn, Islam. Das Abtreibungsthema kommt sehr vor und es ist im Grunde Rechtspopulismus im christlichen Kleid.
Frau Bednarz, Sie haben in Ihrem Buch, in dem Sie die neuen rechten Strömungen und auch die Beteiligung von Christen daran in Deutschland analysieren, den Titel gegeben, Gefährliche Bürger. Was an der rechten Szene ist aktuell eigentlich so gefährlich?
Gefährlich an der rechten Szene aktuell ist, dass sie es schafft, das gesellschaftliche Klima zu verändern, dass grundlegende Errungenschaften der Nachkriegszeit plötzlich in Frage gestellt werden, wie die Westbindung. Teilweise wird ja sogar der Austritt aus der NATO gefordert. Es herrscht große Sympathie für Putin. Die EU als solche wird in Frage gestellt, nicht nur in Großbritannien, sondern auch hier. Und man sieht, dass in weiten Teilen dieser rechtschristlichen Szene auch jetzt der Brexit auf große Begeisterung stößt. Und dass sie natürlich mit dieser Agitation auch gegen den Islam ein Klima schafft, in dem sich Andersgläubige hier zunehmend weniger wohlfühlen. Und wenn Sie mit Leuten sprechen beispielsweise, die dunkle Hautfarbe haben, dann hören Sie inzwischen immer häufiger, dass sich diese Menschen in Deutschland zunehmend unwohl fühlen. Und dazu trägt natürlich sicherlich auch die Stimmungsmacher aus diesem rechtschristlichen Umfeld bei.
Aber nun könnte man sagen, das sind politische Positionen, die kann man haben oder nicht haben, die kann man gut finden oder schlecht finden. Warum kennzeichnen Sie sie als gefährlich?
Ich kennzeichne sie deshalb als gefährlich, weil sie, wie gesagt, eine Stimmung schaffen, in der sich dann Leute wieder trauen, andere auch anzufeinden. Das Ganze begann ungefähr vor 2-3 Jahren, auch im rechtschristlichen Milieu, mit diesen ganzen Diskussionen um die Sprachregelung. Plötzlich wollte man auch dort wieder Neger sagen oder Zigeuner und empfand das als Einschränkung so. Und mittlerweile werden ja ganz andere Begriffe noch genannt. Und das schafft eben eine ja durchaus auch fremdenfeindliche Stimmung zum einen. Und zum anderen wird eben kräftig gegen die Medien agitiert, vor allem gegen die Öffentlich-Rechtlichen, wie gesagt, aber auch gegen sonstige Medien. Also Begriffe wie Lügenpresse lesen Sie teilweise in diesen rechtschristlichen Foren auch. Und damit wird die Presse delegitimiert. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Politik. Da herrscht die gleiche Elitenverachtung, die Sie auch bei Pegida und in der AfD sehen. Und da ist einfach wenig Bereitschaft zum Kompromiss, zur Debatte, zum Streitgespräch, sondern man glaubt, so ähnlich wie man denkt, man hat die religiöse Wahrheit für sich gepachtet, dass man auch die politische Wahrheit für sich gepachtet hat.
Also schon ein qualitativer Sprung, der da passiert ist in den letzten 2-3 Jahren, oder? Also irgendetwas ist nochmal verschärft worden. Es sind vielleicht auch bestimmte Bedenken einfach hinweggewischt worden. Ist sowas passiert?
Ja, das ist mit Sicherheit passiert und es hat natürlich eine Eigendynamik bekommen. Dadurch, dass jetzt immer mehr auch in diesem AfD-Umfeld, Stichwort Björn Höcke, gesagt wird, traut man sich eben auch selber immer mehr zu sagen. Beispielsweise hat Kissler im Cicero eine Äußerung affirmativ wiedergegeben, wo von der Umstrukturierung der Bevölkerung Deutschlands die Rede ist. Aber Sie können diese Hemmungslosigkeit auch schon im Grunde seit rund 2-3 Jahren erkennen. Um bei dem Beispiel Kissler zu bleiben, Sie sprachen ja vorhin die Reaktionen auf die Domverdunklung in Erfurt an. Als Erzbischof Schick aus Bamberg, der eigentlich als Konservativer gilt, sich für Flüchtlinge einsetzt in einem Hirtenbrief Ende 2014, hat Kissler sehr erbost reagiert. Schick sagte damals, in einer solchen Situation, da ging es um die Lampedusa-Flüchtlinge, müsse Gottesdienst auch zu Menschendienst werden. Und daraufhin twitterte dann Kissler, ob das jetzt Dianetics sei und rückte damit den Erzbischof in die Nähe von Scientology.
Sie sagen, da verschiebt sich das gesellschaftliche Klima. Sie sprechen von einer neuen Hemmungslosigkeit. Das ist ja auch gepaart mit Aggression und Hassäußerung. Ist das sozusagen eine koordinierte Strategie oder wie gehen diese Gruppen, diese Kreise vor?
Es ist in dem Sinne keine feste Strategie, aber es ist eben ein Zirkel der Selbstbestätigung. Das sehen Sie insbesondere auf Facebook, wenn die einschlägigen Protagonisten der Szene etwas in diese Richtung posten, bekommen sie oftmals Hunderte von Likes und Zustimmung. Und so schaukelt man sich natürlich gegenseitig hoch und glaubt dann noch mehr im Begriff der Wahrheit zu sein und traut sich dann im Grunde endlich mal wieder etwas sagen zu dürfen.
Kann man sagen, dass christliche Netzwerke sich in diese Agitation, auch die ja im Wesentlichen dann auch in den sozialen Netzen stattfindet, auch mit einklinken? Also, dass sie dort bewusst mitmarschieren mit ihren Möglichkeiten? Sie haben ja eben vor allen Dingen auch erstmal individuelle Vertreter der christlichen Rechten genannt.
Ja, aber um diese individuellen Vertreter der rechten Christen herum gruppieren sich natürlich Leute, die dieses Gedankengut selber haben und es jetzt auch deutlich zeigen, das ist das eine. Aber es gibt dann auch Leute, die im Grunde in diese Szene hineingeraten. Da können sie quasi zugucken, wie sie sich in den Äußerungen und auch in dem Gedankengut, was sie vertreten, radikalisieren.
Trotzdem, Frau Bettnerz, warum sind Sie persönlich so alarmiert? Man könnte ja sagen, okay, das ist wie so ein selbstreferenzielles System, da haben die Prominenten ihre Follower, die verbreiten ihre Botschaften untereinander, aber insgesamt bleibt es doch eine Minderheit, die quasi wie so ein Zirkel in sich geschlossen ist. Warum hat das eine gesellschaftliche Bedeutung?
Es hat eine gesellschaftliche Bedeutung, weil natürlich rechtspopulistisches Gedankengut im christlichen Gewand leichter in der Gesellschaft zu verankern ist. Jemand, der Christ ist, ist zunächst mal glaubwürdig oder man geht davon aus, dass er eine hohe Moral verkörpert. Und insofern ist dann bei Leuten, die das nicht durchschauen, mit Sicherheit die Bereitschaft größer, dieses Gedankengut auch zu übernehmen. Und wir sehen ja, das ist ja eben ein Teil einer insgesamt größer werdenden rechten Szene, die sich radikalisiert und die Wahlergebnisse der AfD bleiben konstant hoch, im Moment weiterhin bei 14-15%, obwohl oder vielleicht sogar gerade weil die AfD so radikal geworden ist. Mhm. Und man darf auch nicht unterschätzen, wie schnell das gehen kann. Also wir hätten jetzt fast einen FPÖ-Präsidenten in Österreich gehabt. In Polen hätte auch niemand wahrscheinlich vor 3-4 Jahren für möglich gehalten, dass die PiS an die Regierung kommt. Jetzt ist sie an der Regierung und was passiert? Sie entmachtet das Verfassungsgericht, sie schränkt die Medien ein und das ist dann wiederum auch sehr erstaunlich. In diesem rechtschristlichen Milieu wird diese Entwicklung entweder ausdrücklich begrüßt oder aber zumindest verteidigt. Und man kritisiert dann die deutschen Kritiker des Ganzen. Alexander Kissler zum Beispiel twitterte, die deutsche Deutungselite würde Schimpf und Schande über Polen ausschütten. Witzigerweise ist es so, dass die gleichen Leute, die diese Entwicklung in Polen verteidigen, die gleiche Einschränkung der Pressefreiheit bei Erdogan scharf verurteilen. Also diesen Werte-Relativismus, den sehen Sie immer wieder.
Also auf einem oder mehreren Augen blind. Hier ist HR2 Kultur. Sie hören nachgefragt das aktuelle Gespräch in der Reihe Camino, Religionen auf dem Weg. Wir sprechen mit der Publizistin Liane Bettnerz über die neue Rechte und ihre christlichen Sympathisanten. Frau Bettnerz, Sie haben ja gerade schon mal ein bisschen auch fast international diesen Zulauf zu rechtsnationalen Parteien und Gruppierungen geschildert, den erleben wir ja in Deutschland in einem Ausmaß, wie wir es vor vielen Jahren noch nicht möglich gehalten hätten. Sie haben eben die Wahlergebnisse der AfD auch genannt, 14-15%. Wenn wir mal so auf die zeithistorische Dimension schauen, warum eigentlich passiert all das gerade jetzt?
Dafür gibt es einen ganzen Strauß von Ursachen. Zum einen könnte man polemisch formulieren, dass der Krieg zu lange her ist. Ich meine das aber eigentlich gar nicht so polemisch, sondern es ist zumindest in der Generation, die jetzt jung ist, ist, glaube ich, so dieses Bewusstsein dafür verloren gegangen, wie schwierig das eigentlich war, diese Gesellschaftsordnung, diese liberale Gesellschaftsordnung, die wir heute haben, aufzubauen und wie gefährlich Nationalismus ist und wozu das hinführen kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass gewisse ökonomische Sicherheiten nicht mehr bestehen. Es gab die Finanzkrise, es gab die Eurokrise und man konnte damals sehen, dass erstmal sowas auftrat wie Angst um das Sparbuch. Das heißt, dieses Gefühl dafür, dass alles irgendwie gut ausgeht oder so, das, glaube ich, ist verloren gegangen. Dann kam die Flüchtlingskrise, die aus meiner Sicht auch nicht gut genug erklärt wurde. Das hat weitere Unsicherheiten geschaffen. Dann sind sicherlich auch viele Leute schlichtweg mit der Globalisierung überfordert, können sich darunter wenig vorstellen. Die Abstiegsängste der unteren Mittelschicht steigen. Es gibt Milieus, die auch zunehmend sozioökonomisch abgehängt sind. Das hat Heinz Bude sehr gut, der Soziologe Heinz Bude gerade sehr gut beschrieben. Da ist einfach so dieses Versprechen oder der Glaube daran, dass es den eigenen Kindern irgendwann mal besser gehen wird, das ist nicht mehr da. Und in diesen Milieus ist natürlich die Angst vor dem Fremden umso größer. Und das wissen natürlich die Protagonisten der rechten Szene sehr für sich zu nutzen zu machen. Und dann gab es ein ganz entscheidendes Ereignis. Das war nämlich das Erscheinen des Politikpolemikers Thilo Sarrazin. der dafür gesorgt hat, dass dieses rechte Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft hineingelangen konnte.
Damals mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab.
Ja, sogar vorher noch, mit diesem Interview in Lettres Internationales, das er schon 2009 geführt hat. Damals hat er unter anderem gesagt, dass Kopftuchmädchen produziert werden und Bräute aus Anatolien nachgeliefert. So, das sind Verben, die gelten eigentlich für Sachen, nachliefern und produzieren. Also er hat damit sozusagen entindividualisiert und auch enthumanisiert. Und da darf man sich dann nicht wundern, dass heute eben Begriffe wie Invasoren für Flüchtlinge normal geworden sind, die dann auch im Grunde wie Sachen ja oder als amorphe Masse letztlich betrachtet werden.
Sie haben die Ängste angesprochen, Sie haben die Vertrauenskrise angesprochen in die Politik, aber auch sozusagen in die eigene wirtschaftliche Zukunft und zwar im bürgerlichen Milieu. Das ist ja, sind ja im Grunde gar nicht wirklich die gesellschaftlichen Verlierer, die jetzt davon angesprochen sind, sondern das wandert ein in das bürgerliche Milieu. Man fragt sich ja, gibt es da nichts? Hat man keinen eigenen Wertekanon oder liefert die Gesellschaft kein Fundament, auf dem man diese Ängste und diese Vertrauenskrise bewältigen könnte?
Sie müsste sie eigentlich liefern können, aber man muss, glaube ich, schon der Politik den Vorwurf machen, ohne dass ich jetzt diese Elitenschelte teilen möchte, das tue ich ausdrücklich nicht. Aber ich glaube schon, dass es einfach versäumt wurde, den Menschen zu erklären, wie komplex bestimmte Dinge sind und wie sich Probleme lösen lassen. Fragen Sie mal jemanden heute, was ist die EU? Was sind die Organe der EU? Wie kommen Rechtsakte zustande? Da hören Sie dann immer nur das Bürokratiemonster Kommission. Überspitzt formuliert, weil die Leute es nicht verstehen. Und ehrlich gesagt, es ist auch kompliziert zu verstehen. Aber dann muss man es besser vermitteln. Ich habe das Europarecht erst im Studium verstanden. Das kann eigentlich nicht sein. Da müssen die Schulen gefragt. So, und dann muss man auch in der Flüchtlingskrise sagen, was das Ganze kostet, ob es de facto Kapazitätsgrenzen gibt, wie die Verteilung genau ist. Also ich glaube, man könnte diesen ganzen diffusen Ängsten sehr viel Wind aus den Segeln nehmen, wenn man Dinge einfach beim Namen nennt.
Also ein Vermittlungsproblem, ein Aufklärungs-, ein Bildungsproblem. Oder steckt nicht vielleicht doch noch mehr dahinter, dass man nicht einfach nur zu wenig weiß über die Welt, wie sie funktioniert, sondern dass man eben auch, und das spielt wieder das Vertrauen eine Rolle, irgendwie den Eindruck hat, dass man die Werte gar nicht mehr bereit ist, auch zu teilen. Also die Werte, die zum Beispiel die Achtung vor dem Einzelnen, vor der Würde voraussetzen. Und dass die, haben die noch genug Kraft, um Menschen heute noch zu binden in dieser Situation der Unsicherheit?
Ja, das große Problem ist, dass sich eben gewisse Bevölkerungskreise tatsächlich von dem, was wir Grundkonsens nennen, zunehmend abkoppeln. Und zunehmend oder teilweise auch ausschließlich nur noch diese ganzen rechten Medien lesen. Und wenn sie Tag ein, Tag aus Organe wie Eigentümlich frei, wie Kubitscheks Sezession, wie Kompakt von Jürgen Elsässer lesen, ich lese das ja auch ständig aus Recherchezwecken. Also wenn man das nur liest, dann glaube ich, kann das schon passieren. Also dass man das wirklich alles für richtig hält und dann schleichend auch dieses Gedankengut übernimmt. Und um auch da eben wieder den Bogen zu den rechten Christen zu schlagen, die tragen natürlich dazu bei, dass salonfähig zu machen. Birgit Keller hat 2013 Götz Kubitschek ein ausführliches Interview gegeben. Alexander Kissler ist 2011 mit Kubitschek auf einer Veranstaltung der Sezession, wohlgemerkt, nicht bei einem Streitgespräch auf neutralem Grund, aufgetreten, Sarrazin lesen. Das wurde dann hinterher in der rechten Presse gefeiert. Die Herren seien sich weitgehend einig gewesen. So, und dann gibt es eine ganze Kaskade von Autoren, die für die Junge Freiheit schreibt, darunter auch Frau Keller. Dann wird die Junge Freiheit vielfach verharmlost, zuletzt wieder von Herrn Marquardt. Aber sie vertritt eben neu rechtes Gedankengut. Und in so einem Umfeld haben christliche Autoren einfach nichts zu suchen. Und wer meint, sich dort trotzdem aufhalten zu müssen, der macht das eben mit salonfähig.
Wo müsste man ansetzen, um dieser Bewegung etwas entgegenzusetzen?
Also zum einen ist es sicherlich Aufgabe der Medien, darüber aufzuklären. Das passiert ja nun auch flächendeckend. Zum anderen muss die Politik einfach die Sachthemen aufgreifen und gerade auch vor Ort in den Wahlkreisen mit den Leuten darüber sprechen. Darf aber andererseits auch nicht den Fehler machen, sich jetzt sozusagen auf AfD-Gedankengut einzulassen und sich von der AfD vor sich hertreiben zu lassen. Also man muss jetzt sicherlich nicht darüber diskutieren, ob Deutschland EU-Mitglied soll oder nicht oder aus der NATO austreten soll. Das ist das eine. Und zum anderen ist es aber wirklich mühevolle Kleinarbeit, die jeder in seinem eigenen Umfeld leisten muss.
Wenn man mal auf die Kirchen schaut, wir haben ja darüber gesprochen, dass eben auch viele Christen sich in die Nähe dieser Bewegung begeben. Da ist ja so eine heiß diskutierte Grundfrage. Redet man mit den Vertretern dieser Bewegung oder eben gerade nicht? Beim Katholikentag jüngst in Leipzig gab es die Entscheidung, wir reden nicht mit ihm, wir nehmen sie nicht mit auf die Podien. Das hat ihnen dann im Grunde auch wieder viel Öffentlichkeit beschert. Sie konnten sich als Opfer gerieren, auch da dieser machtvollen Institution, die sie nicht zu Wort kommen lässt. Ja, man kommt im Grunde aus dieser Zwickmühle gar nicht raus, oder? Wie würden Sie das der Kirche empfehlen?
Ich würde differenzieren. Also grundsätzlich sollte man schon mit ihnen diskutieren, wobei das ja Menschen sind, die im Prinzip kein Interesse an der Diskussion haben. Nicht umsonst redet die AfD verächtlich von Konsensparteien. Also da besteht gar kein Interesse am Konsens. Gleichwohl muss man sich dem stellen und gerade auch in solchen Formaten versuchen, dieses Gedankengut zu entzaubern und auch zu dechiffrieren. Aber ich finde nicht, dass das im kirchlichen Umfeld auf Katholikentagen passieren muss, weil man sie damit de facto adelt. Denn man kennt nur diese Debattenkultur in Anführungsstrichen der Partei. Das wird keine konstruktive Debatte sein. Das war ja auch der Grund, warum das ZDK gesagt hat, es möchte die AfD dort nicht haben. Und in dem Moment, in dem man die AfD auf einen Katholikentag einlädt, gibt man natürlich schon das Signal, dass sie eine Partei ist wie jeder andere auch. Und das ist sie nicht. Und deswegen finde ich richtig, dass die Kirche sagt, nein, eine solche Partei hat auf einem Katholikentag nichts zu suchen.
Aber wie umgehen zum Beispiel mit den Christen, die dem nahestehen, in den eigenen Reihen? Also die kirchlichen Führungspersönlichkeiten positionieren sich ja etwa zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage sehr klar, sehr deutlich. Viele Menschen engagieren sich in der Flüchtlingsarbeit. Aber wie können Kirchen umgehen mit denen, die in ihren eigenen Reihen rechtsnationales Gedankengut verbreiten? Muss man die ausgrenzen oder?
Nein, also die Kirche sollte natürlich im persönlichen Gespräch Menschen grundsätzlich nicht ausgrenzen. Das würde auch der Bibel widersprechen. Man denke nur an die Geschichte vom verlorenen Schaf. Auch da werden im Grunde die Geistlichen sich sehr bemühen müssen. Was sie übrigens auch wollen, das ist meine Erfahrung jedenfalls, wenn man mit Geistlichen spricht. Und natürlich gibt es viele Möglichkeiten aufzuklären. Also es wird sicherlich nichts nutzen, die Frau Orgel-Strauß-Perspektive einzunehmen und zu glauben, dass sich das irgendwann von selbst erledigt. Das wird es nämlich nicht.
Frau Bednarz, Sie suchen die offene Auseinandersetzung mit Vertretern der neuen Rechten. Sie haben auch persönliche Erfahrungen gemacht mit rechten Kreisen innerhalb der christlichen Kirchen. Wie viel Mut erfordert eigentlich diese Auseinandersetzung?
Ehrlich gesagt finde ich, dass es gar nicht so viel Mut erfordert. Eigentlich ist es eine Frage von...
Sie werden ja auch angefeindet ziemlich massiv dann.
Ja, das stimmt. Und das hat mir anfangs auch etwas ausgemacht, weil ich erschrocken war, zu welchen unflätigen Beschimpfungen Leute, die sich christlich nennen, fähig sind. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach staatsbürgerliches Verständnis und ich finde es eigentlich selbstverständlich, das zu tun. Ich stehe damit vielleicht jetzt mehr in der Öffentlichkeit als andere, aber insgesamt machen das auch inzwischen wirklich sehr, sehr viele Leute auf Facebook und versuchen, in ihrem persönlichen Umfeld aufzuklären. Und es ist ja jetzt nun auch nicht so, dass man bedroht wird. Also ich zum Beispiel habe noch keine einzige Morddrohung bekommen. Und der Rest prallt ehrlich gesagt inzwischen auch ziemlich an mir ab.
Frau Bednarz, vielen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Die neue Rechte und ihre christlichen Sympathisanten. Im aktuellen Gespräch in der Sendung Camino – Religionen auf dem Weg sprachen die hr-Religionsredakteure Klaus Hofmeister und Lothar Bauer-Ochse mit der Publizistin Liane Bednarz.